ist gerade 8 Uhr, was? Viertel vor 8 geworden. Ja. Mit unserem Präludium. Ich gedenke, eine Stunde zu sprechen. Nur, dass niemand Angst haben muss, es wäre Mitternacht.
Viertel nach 9 ist dann Schluss.
Sagt er. Wir haben gehört, Thema für heute Abend und vielleicht morgen noch, die Feste Gottes. In dieser Aufstellung, die wir sehen werden, habe ich wieder einmal selber nicht genau hingeschaut und hingehört. Es handelt sich nicht um Feste Israels, wie ich hingeschrieben habe, sondern, wie wir gleich lesen können, um die Feste Gottes. Er beginnt, das sind meine Feste, die ihr halten sollt. Und der Segen dieser Feste, alles Ruhetage. Nimmt Gott so ernst im Einhalten, nicht nur für Menschen, Vieh, und Pflanzen, sondern sogar für den armen Erdboden, die Ackererde. Warum hat Gott die Juden 70 Jahre, ja, ich darf liebevoll sagen, 70 Jahre nach Babel in die Ferien weggeführt. In die Ferien, Ruhezeit für den Ackerboden. Gott hat zusammengezählt vom Beginn der Festordnungen in den Tagen Josuas. Haben sie bald aufgehört, diese Gottesfeste zu feiern? Und haben erst in den Tagen Nehemias und Esras wieder daran gedacht, die Feste zu halten. So steht geschrieben. Stellt euch vor. Dann hat Gott die versäumten Feste und Ruhezeiten zusammengezählt. Und als er auf 70 Jahre kam, fand er jetzt die höchste Zeit, dass mein heiliger Ackerboden in Israel, meinem Lande, auf der Erde, die Ruhezeiten, um die die Bewohner den Ackerboden gebracht haben, nachzuholen. 70 Jahre lang. Nimmt's unser Gott genau? Wenn man sich schnell die Frage stellen darf, warum haben die dummen Kerle nicht Feste gefeiert? Ne? Und geruht, jedes siebte Jahr, ein ganzes Jahr lang, 7 mal 7 Tage, 2 Jahre lang, sogar 3, wenn man es genau nimmt, Feste feiern und ruhen, sich freuen und so weiter und so weiter. Warum? Juda ist ein Kaufmann, der sogar zu Übervorteilen beliebt. Das sage nicht ich, sondern so steht geschrieben. Das ist für mich die Antwort. Da konnten sie keine Geschäfte machen, keinen Handel treiben. Mammon, Mammon.
Da, ja bitte, ja bitte. waren ja auch Kleinglaube dabei, dass sie hungern hätten, hungern müssen in ein oder zwei Jahren.
Oh, Gott gab ihnen, Dankeschön für die Frage. Bitte, liebe Geschwister, wenn euch Herz überläuft in einer Frage oder ich etwas bezeuge, wo ihr denkt, oh, halt, da muss ich eine Antwort haben und so weiter, dürft ihr euch melden, wie jetzt. Nochmal genau die Frage.
War da nicht Kleinglaube bei den Israeliten dabei, dass wenn die jetzt ein Jahr das Land nicht bestellen oder sogar zwei Jahre, dass sie halt eben sagen, Mensch, da muss ich ja meinen Bauch kürzer schnallen, dann kriege ich ja nicht mehr so zu Futter genug.
Dankeschön. Ausgerechnet Bruder Klein spricht von Kleinglauben, den Wort. So. Die Frage kann klar beantwortet werden. Diese Angst konnte gar nicht aufkommen, weil Gott vor jedem Sabbatjahr, jedem siebten Jahr, im sechsten Jahr einen Ernteertrag wachsen ließ, gleich für zwei Jahre. Da wussten sie schon am Ende des sechsten Jahres, also wir haben fürs nächste Jahr schon alles im Überfluss vorhanden. Und dazu kam noch das, was dann von selber wuchs. Das durften sie noch von der Hand in den Mund nehmen. Dankeschön. Nun dürfen wir wissen, dass diese Festordnungen Gottes in einem mathematisch gesicherten Programm vor uns liegen, diese Feste Gottes. Und dass schon dieses Programm, wenn es durchgeführt würde oder worden wäre, einmalig wunderbare Segnungen und Freuden und Erlebnisse, glückselige Zeiten, in welchem dieses Programm läuft, hätten erlebt werden können. Nun wissen wir aber weiter, da es sich um Festzeiten Gottes handelt, das sind meine Feste, die ihr beobachten sollt, wissen wir weiter, dass dieses Festprogramm Gottes nicht nur dem Buchstaben nach zu verstehen ist und einzuhalten ist, sondern nichts Geringeres darstellt. Wir haben die Überschrift dann hier, die Festordnungen Gottes als zeitliches Programm des Ablaufes der ganzen Welt- und Heilsgeschichte. In diesen Festordnungen sind die Zeitpunkte ganz genau festgelegt. Und wir werden sehen, in den Anfängen, wie Gott selbst dann, als Jesus auf der Erde war, auf seine Weise das zur Darstellung gebracht hat, was nach dem Buchstaben des Gesetzes Passa hieß. Erstes Fest. Ein Lamm geschlachtet werden und eine einzige Garbe dargebracht werden musste und so weiter. Ungesäuerte Brote gegessen wurden. Und dann ein siebter, höchster Tag, die sieben Festtage Abschluss, wie Gott das im Neuen Testament selbst dann eingehalten hat, auf seine Weise, Passa und ungesäuerte Brote. Und wie von dem Tage Passa, da das Lamm geschlachtet wurde, vom nächsten Tage an, 7 mal 7 Tage zu zählen waren 49 Tage. Und dann war der nächste 50. Tag im Gesetz der Festordnungen Gottes wieder ein besonders geheiligter Festtag. Leider, übersetzt unsere Elberfelder, das ist dann das Fest der Wochen. Klarer für uns und richtig, wie es im Hebräischen steht. Nach 7 Sabbaten, 49 Tagen, ist dann der 50. Tag das Fest der Sabbate. Also das Fest der Ruhetage Gottes. Was hat Gott im Neuen Testament aus diesem 50. Tag gemacht? Nicht nur, dass jetzt da nach dem Buchstaben des Gesetzes gefeiert wurde, das wäre schon schön gewesen, wunderbar. Nein. Daraus hat Gott Pfingsten gemacht. Und unser blödes Wort Pfingsten, warum sage ich sowas, haben unsere deutschen Bibelübersetzer verquarkst vom griechischen Wort Pentekoste, das heißt der 50. Tag, dann wäre es klar. Nicht? Pfingsten sagt uns ja gar nichts. Nicht? Dieser 50. Tag nach Golgatha. Fest der Sabbate. Hat Gott im Neuen Testament selber gehandelt jetzt und Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes draus gemacht. Und so wäre es weitergegangen, wenn sie den Herrn Jesus angenommen hätten. Dann hätte Gott weiter seine Festordnungen in einer Weise durchführen lassen. Ja. Und es wäre nicht mehr lange gegangen, dann wäre das letzte Versöhnungsfest gekommen, wo das All versöhnt vor Gott erfunden würde. Handelt es sich hier also um sehr gewichtige Dinge? Und ausgerechnet die große brennende Frage und Streitfrage unter Geschwistern in Bezug auf Wissen um Zeiten und Stunden und Zeitpunkte, Tage und Jahre. Ne? Diese Frage hat Gott in seinen Festordnungen genau zeitlich festgelegt. In den kleinen Ordnungen von Tagen, Monaten, Jahren, Sabbatjahren, Halbjahren, Halbjahrwochen, 1000 Jahreinheiten, wo vor Gott jedes 1000 Jahre nur wieder ein Tag ist, dann kann man wieder von vorn anfangen. So wunderbar ist das. Und dann verstehen wir unseren Gott, dass er damit da in dieser Hinsicht sich nicht mit sich markten lässt, ob man die einhält oder nicht. Nein. Dann kommt Babel in Frage. Und Zerstörung Jerusalems. Und Zerstörung des Tempels und Massenmord der Juden und Wegführung unter die Nationen. Kann Gott reden? Was halten wir von den Festordnungen Gottes? Leider ist zu sagen, noch weniger als die Juden. In Bezug auf das Halten der Feste, buchstäblich, gilt für uns wohl. Was? So richte euch nun, schreibt Paulus, niemand über Essen und Trinken, Speise und Trank nach dem Gesetz oder Halten von Festen oder Sabbaten oder Neumond. Richte euch nun niemand, warum? Weil wir durch das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das Gott nur dem Apostel Paulus anvertraut hat, genauso zu lesen, in die letzten Erfüllungsherrlichkeiten und Zustände versetzt worden sind, für die Festordnungen in Israel nur irdische Modelle sind. Angenommen, jeder von uns hätte beim Eingang in diesen Saal, vom Portier dort, ein Festprogramm für heute Abend in die Hände gedrückt bekommen. Ich denke, jeder von uns würde das jetzt lesen, um sich zu orientieren. Was sagt ihr aber dann von dem Leser, der, während nun der Redner und die Gesellschaft, die das anberaumt hat, dieses Festprogramm durchführt, laufen lässt, vorführt, wenn der immer noch nur das Programm studieren würde? So ist es, wenn wir jetzt, wie Paulus schreibt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin vorerst fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich kann die Wunder, die Gott in den Buchstaben des Gesetzes, die an und für sich töten, können wir nicht sehen. Noch weniger verstehen, wenn wir sie nicht sehen. Gar nicht zur Kenntnis nehmen. Erst durch den Geist, der uns geschenkt ist, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen Gottes erforscht, der öffnet uns Buchstaben für Buchstaben, Wort für Wort, Zeitpunkt für Zeitpunkt, eines nach dem anderen, sodass vor uns das ganze Heil, Heils- und Weltzeiten, Weltgeschichte und Heilsgeschichte in zeitlichen Ordnungen vor uns entwickelt wird, bis zur letzten Vollendung, bis zum letzten Hall- und Jubeljahr, wo alle frei ausgehen, wo alles vollendet ist. Jetzt bitte. Vielleicht, ja, noch, ja, ist gut. Und jetzt löschen wir die Lichter aus, dann Überblick, was wir hier vor uns haben. Wir haben 4 senkrechte Kolonnen, 2, 3, 4. Und haben die horizontalen Felder mit den Hauptüberschriften hier. Erste senkrechte Kolonne, Überschrift Gestirne, also Sonne, Mond und Sterne. Zweitens, zweite Kolonne, Erntezeiten. Und unser Programm, Festordnungen Gottes, in dieser dritten Kolonne. Und Kolonne 4, Lebendigmachung aufgrund von Golgatha, nach 1. Korinther 15. Sofort melden sich die Fragen, ja, was haben die senkrechten Kolonnen miteinander zu tun? Besonders, was hat die erste Kolonne mit Festzeiten zu tun? Oder gar mit den Lebendigmachungsordnungen in 1. Korinther 15 im Auferstehungskapitel. Nehmen wir kurze Worte von 1. Korinther 15 in dieser Hinsicht. Wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Und lebendig gemacht werden heißt, in das gleiche unauflösliche Gottesleben versetzt zu werden, welches in Christo Jesu ist. Und da ist vorerst unser Geist damit begnadet. Und das dann der Geist Gottes, meinem Geist, der das Zeugnis gibt, du bist nun aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. So. Lebendigmachung, also noch einmal, wie sie in Adam alle sterben. Die ganze Menschheit von Adam bis heute und weiterhin war Samen- und keimmäßig in den Lenden Adams schon vorhanden. Wir waren also dabei, ohne es zu wissen. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und jetzt fährt Paulus weiter. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus. Und das griechische Wort apache versteht eine Garbe. Apache sind die Erstlingsgarben. Der Erstling Christus, also die Erstlingsgarbe Christus, taucht die Frage auf: Herr, bist du das allein in deiner Person oder sind wir, die Glieder an deinem Leib, sind auch schon dabei? Die Bezeichnung Apache, Garbe, gibt uns schon die Antwort. Was ist denn eine Garbe? Wohl eine Einheit, wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat. Ne? Und noch mehr Zellen. So ist eine Garbe wohl eine Einheit, hat aber sehr viele Ähren und noch mehr Körner. Wissen wir schon Bescheid. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, die Erstlingsgabe, der Christus, dann die, die sein sind, wann? Wenn er anwesend sein wird, das sind aus Israel und aus den Nationen, wir sind dann schon vollendet durch die Entrückung, und dann, Paulus, kurz und bündig, drittens, und dann das Ende. Wenn Paulus hier wäre, ja, so war es, als ich noch jung war im Glauben, würde ich ihn fragen, sehr geehrter, geliebter Apostel, warum so kurz? Ich möchte mehr wissen. Dann das Ende. Also Erstlingsgabe, das verstehe ich noch am besten. Und dann die, die sein sind in seiner Anwesenheit, wenn er hier regieren wird, tausendjährigen Reich. Versteht man auch noch etwas. Und dann das Ende. Das interessiert mich ja gerade am meisten. Antwort des Apostels Paulus. Mein lieber Junge, mir ist es nicht gegeben, mich in Einzelheiten verlieren zu dürfen, da Gott mich als Chefarchitekt eingesetzt hat, wo wir lesen, so habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, heißt im Griechen, so habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt, und einen anderen Grund kann niemand legen, wie er in Epheser 2 oder 3 schreibt, bitte das mir anvertraute Evangelium, worüber ich gerade eben in den letzten Worten nur ganz kurz geschrieben habe. Und am Ende vom Hebräerbrief, nicht gerade seht, was für einen kurzen Brief ich euch geschrieben habe, aber wieder die gleiche Bemerkung. Ein Architekt kann sich nicht Zeit nehmen, um Detailpläne des kommenden Baues zu zeichnen und sich mit Einzelheiten so zu beschäftigen. Für das hat er seine Bauzeichner und seine Bautechniker und seine Unterarchitekten. Paulus, mein lieber Junge, dafür darf ich mich keine Zeit verlieren mit Einzelheiten. Aber es freut mich, dass du Einzelheiten wissen willst. Wo finde ich die Antwort? in allen übrigen Schriften im Worte Gottes in der ganzen Bibel, die nicht von mir geschrieben sind. Im Gesetz und den Propheten und in den Evangelien und überall findest du Einzelheiten. Und zwar Einzelheiten in einer Fülle und Schönheit und Buntfarbigkeit. Also du kannst dich schon freuen darauf. Und das durfte ich erleben. Der Erstling Christus, dann die, die sein sind in seiner Anwesenheit, dann das Ende. Durfte ich hier erstens, zweitens, drittens schreiben? Na ja, wenn da das Ende schon ist. Ne? Warum die Frage und warum die Zahl? Warum habe ich hier auch erstens, zweitens, drittens schreiben dürfen? Weil Gott während dem Ablauf eines Jahres, also einer wichtigen Zeiteinheit, nicht ein Jahr, drei verschiedene Festgruppen angeordnet hat. Und wir werden sehen, dass die erste Festgruppe mit dem entspricht und die zweite Festgruppe dem und die dritte Festgruppe dem. Und dann gibt es in Israel drei Ernteordnungen. Die erste Gerstenernte findet statt zur Zeit des Passa. 7 Wochen später die Weizenernte zur Zeit des Festes der Sabbate. Und die Schlussernte im Jahre, eben dann das Ende hier, ne? Das Ende der Ernteordnung in Israel, Einsammlung von allem, was noch nicht eingesammelt ist, also was kommt da wunderbar in Frage? Obst, Kartoffel, aber vergessen wir ja die Weinernte nicht. Ne? Na ja, wenn Jesus sagt, ich bin der wahrhaftige Weinstock, ne? Ihr seid die Reben, geht unsere Weinernte was an? Oho, ja, wir merken schon etwas. Drei Ernteordnungen, die genau mit den drei Festordnungen übereinstimmen und alle beiden drei Ordnungen stimmen genau, geben uns im Einzelnen Auskunft, was Paulus, der Chefarchitekt, nur mit drei Worten, Stichworten festhalten konnte in 1. Korinther 15. Wird es jetzt interessant? Ja. Ja, was haben aber da die Dinge da zu tun? Die Gestirne? Was haben die hier zu tun? So, jetzt beginnen wir unsere Bibel aufzuschlagen. Ersten Mose 1. Vers 14. Danke. Und Gott sprach, danke. Und Gott sprach, es werden Lichter in der Ausdehnung der Himmel. Zweckbestimmung. Um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen, na liebe Geschwister, was für Zeichen? Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Um den Tag von der Nacht zu scheiden, das ist eine selbstverständliche Sache. Aber Tag ist nur der Name für das Licht Gottes. Und Nacht ist nur der Name für die Finsternismächte. Um Lichtsmächte und Finsternismächte zu scheiden. Ja, ist das schon mehr als nur Tag und Nacht? Oh. Jetzt kommt, und sie seien zu Zeichen, kommen wir dann auch noch drauf, jetzt die Hauptsache, und zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern, eigenartig erst jetzt, sie seien zu Lichtern, in der Ausdehnung der Himmel, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Nun ist das erste Wort, zweite Zweckbestimmung, die dritte, und sie seien zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren, Zeiten. Viele von uns haben das hebräische Wort schon gehört, und sie alle sollen es jetzt hören, nicht um uns zu plagen mit solchen unnötigen Dingen, sondern grundlegend wichtig für das ganze Verständnis dieser Dinge. Da steht im Hebräischen, und sie seien zu Moadim. Moadim. Ja, das sagt uns nichts im Moment. Jetzt schlagen wir aber auf 3. Mose 23. Jehova redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen. Die Moadim Jehovas, übersetzt mit was?
Feste.
Das wird ja leider in den besten Übersetzungen gar nicht sichtbar. Also, was heißt Moadim? Feste. Die bedeutende Übersetzung ist richtig mit Feste. Wie schade, dass die Elberfelder, die wussten das, nicht vorn geschrieben haben. Sonne, Mond und Sterne seien zur zeitlichen Bestimmung der Festzeiten. Und dann wäre es doch gar klar gewesen. Dann wäre eine Bresche geschlagen, gleich auf dem ersten Blatt der Bibel, ne? Für weiteres wunderbares Verständnis. Die Moadim Jehovas, also die Festzeiten Jehovas, wir lesen in der Elberfelder, die setzt Jahwe, das hebräische Wort, mit übersetzt mit Jehova, die ihr, Söhne Israels, als heilige Versammlungen ausrufen sollt. Meine Moadim sind folgende. Und jetzt kommt. So. Und wenn sich ganz Israel und niemand an diese Festordnungen, diese Moadim Gottes hält, die alle völlig unter den Tisch haben fallen lassen, ist Gott treu gegenüber sich selber. Ja, wunderbar. Und nimmt es sehr ernst. In Israel nach dem Buchstaben und bei uns, bitte, ihr Lieben, nach dem Geist. Als Jesus begraben war, lesen wir ein ganz kurzes Wort. Vorerst auch nach dem Gesetz, was ich jetzt herausgreife. Und der große Sabbat brach an. Ja, das war der nach dem Gesetz am Tag nach Opferlammschlacht. Denn nach Sonnenuntergang begann ja schon wieder der nächste Tag. Und der große Sabbat brach an. Geht der große Sabbat uns auch etwas an? In den sind wir ja versetzt. In den Sabbat Gottes ohne Anfang und ohne Ende. Deshalb soll uns niemand richten über was für Sabbate? Nach den Buchstaben. Oder sonst welche Feste in dieser Schöpfung. der Vergänglichkeit. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. So dürfen wir Gesetz und Propheten und das Neue Testament lesen, überall, wo solche Vorschriften sind und Satzungen, und dürfen dann erleben, aufgrund von Golgatha, dass sich jeder Fluch in Segen verwandelt, aufgrund von Golgatha, aller Tod in Leben, alle Finsternis in Licht, und können so beliebig weiterfahren. Und dann sind wir in dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes geborgen und gesichert und getröstet. Weiter. Vers 4. Das sind die Moadim Jehovas, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihren Moadim. Zu ihren bestimmten Zeiten übersetzt, ist nicht falsch, nicht? Aber bestimmten Zeiten ist etwas, aber zu ihren Festzeiten müsste es da heißen. Meine Festzeiten sind das. Meine Moadim. Aha. Die Frage war ja, liebe Geschwister, was hat diese erste Kolonne mit den drei anderen überhaupt zu tun? Aha. Das heißt nichts Geringeres als der Lauf von Sonne, Mond und Sternen bildet den Originalchronometer, den Gott der Schöpfer gebaut hat. Nach welchem sich auch unsere besten Schweizer Chronometer nun einmal zu richten haben. Und alle Chronometer. Und auch unsere Quarzuhren richten sich genau nach den Strahlkräften von Sonne, Mond und Sternen. Nichts zu machen. Wenn die schneller gehen, gehen auch die schneller. Und wenn die langsamer gehen, wenn Gott da Stopp macht, dann macht alles Stopp. Eine wunderbare Ordnung. Ah. Ausgerechnet das heikle Thema, Zeit und Stunde zu wissen oder nicht. Ne? Ja, das heikle Thema. Ist hier am Originalchronometer genau übereinstimmend festgehalten, dass zu der Zeigerstellung am Himmel, das zu der Zeigerstellung, das zu das und so weiter. Die Festordnungen Gottes sind also zeitlich wo und wie gesichert. Im Lauf der Gestirne, in der ganzen Schöpfung, wer kann da etwas ändern? Welcher Engel oder welcher Mensch oder welches Geschöpf? Antwort: zum Glück niemand. Aber kann der Herr selber seinen Chronometer mal etwas schneller laufen lassen? Wie zum Beispiel heute, heutzutage, wo jedes kleine Kind sagt, ich habe keine Zeit. Währenddem wir, bis wir 25 Jahre alt waren, immer noch sagten, womit soll ich die Zeit vertreiben? Und eine Mathematikstunde in der Schule, die ging überhaupt nicht rum. Und kaum hat man sich gesetzt, ist die Stunde schon vorbei. Liebe Geschwister, es freut mich, dass etliche von uns lächeln konnten. Höchste Zeit, da wir ja geistlicherweise Söhne, gleich wie Isaac, Söhne der Verheißung sind. Und Isaac heißt ja auf Deutsch Lachen. Also wir sind wie Lachen Gottes, Söhne der Verheißung, des Lachens. Lacht unser Gott auch gelegentlich? Gerade dann, wenn sie ihn anrempeln, dann lacht er sehr freundlich, sehr freundlich. Und uns, wenn wir kleingläubig sind, Bruder Klein, also das geblieben bei mir jetzt, nicht wahr? Wenn auch wir kleingläubig sind, dann steht geschrieben, dann lächelt er uns zu. Wenn er sagt, oh du Kleingläubiger. dann lächelt er uns sehr lieb zu. So steht geschrieben wieder. Und hier steht weiter geschrieben, im ersten Monat, nein, nicht im ersten Monat, übersetzt so, ja, aber im Hebräischen steht, beim ersten Mondumlauf, da geht alles nach Stellung von Mond und Sonne und Gestirnen. Da waren Männer im Stamme Issachar. Die hatten Einsicht in die Moadim, um zu wissen, was Israel zu tun hatte, punkto Festzeiten einhalten. Die hatten Verständnis in die Stellung der Gestirne von Sonne, Mond und Stern. Wem es langsam unheimlich wird, dem wir dienen, wenn wir jetzt schnell Psalm 81 aufschlagen. 4. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes, Moad. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Oh, steht so geschrieben? So steht geschrieben. Die Festordnungen Gottes richten sich zeitlich nach dem Chronometer, den er selber gebaut hat. Funktioniert er gut? Sehr gut. Genau. Genau. Neumond, Vollmond. Wenn wir eben gelesen haben, im ersten Monat ist zu lesen, bei Neumond, am ersten des Monats, bei Neumond, und was heißt dann am 14. des, ab Neumond, müssen wir lesen, steht da?
Bitte Kassette wenden.
14 Tage nach Neumond, also 2 mal 7 Tage, 2 Sabbate später, ist Vollmond am Himmel. Sabbat für Sabbat wechselt der Mond ein Viertel. Heute Neumond. Was heißt das? Da steht der Mond so nahe bei der Sonne, dass man vom Mond wie viel sieht? Gar nichts. Wir singen Jesus Christus, unsere Sonne. Und vom Mond, sagt die Schrift, das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. Oh. Was ist dann Vollmond? Also, hier ist der Horizont. Bei Neumond, wenn der Mond bei der Sonne steht, dann geht der Mond am Morgen mit der Sonne auf. Nicht? Muss sich gefallen lassen, den ganzen Tag unsichtbar zu sein und mit der Sonne unterzugehen und die ganze Nacht mit der Sonne weiterzuziehen, wo es wieder Tag ist und da sieht man von dem Mond überhaupt nichts. Nicht? Und danach, etwa 2 Tagen, erscheint eine schmale Mondsichel am Abendhorizont. Und jeden Tag, 13 Grad weiter, immer wird er größer. Und nach 7 Tagen, ein Sabbat später, ist erstes Viertel. Und 2 mal 7 Tage, 2 Sabbate später, ist Vollmond. Was ist der Unterschied? Und zwar, genaue Bestimmung heißt, Tag und Nacht gleiche beachten. Was heißt das? Wenn die Sonne, jetzt nehmen wir Passage im Frühjahr, wenn die Sonne in ihrer aufsteigenden Bahn, ja, vom Tiefpunkt der Sonne im Dezember, immer höher steigt und dann den Himmelsäquator erreicht. Der Himmelsäquator liegt genau senkrecht über unserem irdischen Äquator. Das ist wieder mathematisch einfach nun einmal so. Dann haben die Söhne Issachar darauf zu achten, auf den nächsten Neumond nach Tag und Nacht gleich. Und von da ab haben sie 14 Tage zu zählen, ab Neumond 14 Tage, und dann ist Vollmond. Und dann ist der Tag gekommen, wo das Fest des Passa, Schlachten des Lammes, wann? Bei Vollmond. Es war mal einige Tage vor, das kommt jetzt dann ja gerade wieder, Karfreitag und Ostern, kommt eine Schwester auf mich zu und sagt, Bruder Mohl, ist das okkult oder das etwas? Eben sagt mir eine Schwester, immer am Karfreitag stehe der Vollmond am Himmel. Da habe ich die Schwester anlächeln dürfen. Sagen, liebe Schwester, das ist weder okkult noch das etwas, sondern das ist die klare Ordnung und Bestimmung Gottes. So. Noch einmal den Horizont. Neumond. Geht der Mond mit der Sonne auf, verschwindet mit der Sonne bei Untergang, Nacht. Nie zu sehen. Und jetzt darf er sich entfernen von der Sonne. Und jetzt wird er ganz klein sichtbar. Und je mehr er sich von der Sonne Tag oder Nacht für Nacht entfernt, umso größer wird er. Stimmt das? So weit man sich, je weiter man sich von Christus entfernt, von der wahrhaftigen Sonne, umso dunkler wird es da in unserem Leben. Stimmt's? Mhm. Maximum. Der Lichtstärke des Mondes heißt Vollmond. Was ist da? Das ist das Gegenteil davon. Da geht, währenddem die Sonne im Westen blutrot untergeht, in dem Augenblick geht der Vollmond im Osten blutrot auf, und währenddem die Sonne immer tiefer sinkt und um Mitternacht den Tiefpunkt für jeden Beobachter auf der Erde erreicht hat, beherrscht der Vollmond die ganze Situation. Die ganze Nacht. Und es war in einer solchen Nacht, als Jesus von Pontius zu Pilatus geschleppt wurde. Ihr kennt den Ausdruck, der ja nicht biblisch ist. Aber ihr wisst, was das heißt. Ja. Ganz genau. Dann hat ein Astronome ausgerechnet, wann über Jerusalem eine totale Sonnenfinsternis stattgefunden hat. Um dann sicher zu sein, über welchen Zeitpunkt Gewissheit zu haben? Über Golgatha. Denn nicht, da verfinsterte sich ja die Sonne. Und zwar gerade an ihrem Höhepunkt, 3 Stunden lang. Verfinsterte sich die Sonne, hat er da ja Sonnenfinsternis. Ah ja, das können wir heute nachrechnen. Ne? Was sagt ihr dazu? Nein, was sagt die Schrift dazu? Da sie sich für weise halten, sind sie zu Narren geworden. Wann ist denn Golgatha? Wann wurde das Lamm Gottes geschlachtet, das wirkliche Lamm Gottes? Bei welcher Zeigerstellung am Himmel? Bei Vollmond. Bei Vollmond kann nur das Gegenteil passieren, dass es eine Mondfinsternis gibt. Aber nie eine Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis gibt es nur bei Neumond, wenn der Mond gerade sich vor die Sonnenscheibe stellt. Also,
auch nur höchstens 8 Minuten.
Bitte?
Totale Sonnenfinsternis dauert auch nur höchstens 8 Minuten.
Dankeschön, ja, beim Mond ist ähnlich.
Dann dauert es etwas länger.
Ja, ja. Aha. Also diese Verfinsterung der Sonne bei Vollmondzeit war ein Eingriff Gottes in seinen Originalchronometer und hat die Sonne unseres Planetensystems, von der besonders jetzt die Erde und die Menschheit abhängig ist, zusätzlich verfinstert. Können wir auch ein Licht, das wir automatisch eingestellt haben, das immer dann und dann aufleuchtet, können wir das auch mal abschalten? Gott kann das natürlich nicht. Ja. Also seht, wir Dummen, ganz Dummen, die heute noch allem glauben, was geschrieben steht, aber allerdings nur in den Grundtexten Hebräisch, Altes Testament und Griechisch, Neues Testament. An uns Dummen hat Gott so Freude, dass er nicht anders kann, als uns die heikelsten Probleme und verwickelsten Dinge in seinem Wort offenbaren kann. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Ich glaube, es ist kaum jemand da, der den Herrn nicht liebt, wenigstens ein bisschen. Hat die Verheißung, durch den Geist, den er uns geschenkt hat, sind wir fähig, alle Dinge zu erforschen, sogar die Tiefen Gottes zu erforschen. Und dann stolpern wir nicht über eine Sonnenfinsternis, um Golgatha zu bestimmen. Wir ganz Dummen. Ne? Und so weiter. Mondumlauf bei Tag- und Nachtgleiche. Am 14. ab Neumond, heißt es im Hebräischen, zwischen den zwei Abenden ist Passa dem Jehova. Zwischen den zwei Abenden. Was heißt das? Das heißt genau, das ist nur eine andere Bezeichnung für bei Sonnenuntergang. Denn wenn die Sonne untergeht, also jetzt Israel, dann endet der laufende Tag, schließt ab mit Sonnenuntergang und gleichzeitig beginnt mit Sonnenuntergang der nächste Tagesumlauf von 24 Stunden. Auch genau 12 Nachtstunden und 12 Tagesstunden. Also zwischen den zwei Abenden heißt bei Sonnenuntergang. Dann steht geschrieben, ihr sollt den ans Holz gehängten, also irgendeinen, der da mal ans Holz gehängt wurde nach dem Gesetz, im Ablauf der Geschichte Israels, den sollt ihr gewisslich spätestens beim Untergang der Sonne vom Holz herunterholen und begraben oder mit Steinen bedecken. Geschah das so im Leben Jesu? Ganz genau. Beim Untergang der Sonne wurde sein Leib durch Josef von Arimathea abgenommen, heruntergeholt und ins Grab gelegt. Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne, indem ihr den als Holz gehängten bei Sonnenuntergang herunterholt und begrabt. Wird unser Altes Testament auf einmal lebendig vor uns? In Christo Jesu. Und vorläufig handelt es sich ja nur um Erlebnisse und wunderbare Geschehnisse in den Jahren, da der Heilige Gottes Jesus Christus in Niedrigkeitsgestalt über die Erde ging, Passa und ungesäuerte Brote. Und nach seinem Tod, was war? Ist vorbei. Schlachtet das Lamm, Erstlingsgabe dargebracht. Genau 50 Tage später sollt ihr 7 Sabbate zählen nach 7 Mondvierteln. Genau wieder. Ist das Fest der Sabbate. Und seht einmal, Tage für Jahre, nach Passa sollt ihr 7 Sabbate zählen, das sind 49 Tage, und dann ist der 50. Tag ein großes heiliges Fest. Tage für Jahre steht mehrmals in der Schrift. Ich habe dir die Anzahl von Jahren abgekürzt in deinem Leiden zu einer Anzahl von Tagen. Die Tage meiner Jahre sind so und so viel. Ich habe die Tage zu Jahren erweitert. Alles Bibelworte. Warum sage ich das? Repetiert dein Gott auf einer nächsten Ebene von 7er Zeiten wie folgt. Ihr sollt jetzt nicht 7 Tage zählen, dann von Sabbat zu Sabbat, 7 Tage, ne? Und dann sollt ihr 7 Sabbate zählen, also 7 mal 7 Tage, steht auch wo geschrieben, ihr sollt dann 7 mal 7 Jahre zählen. Zuerst ist jedes 7. Jahr ein Sabbatjahr, wie vorerst jeder 7. Tag ein Sabbattag ist. Und wie er dann 7 mal 7 Tage zu beachten hat, der Israeliter, hat er dann auf der weiteren 7. Ordnung 7 Sabbatjahre zu zählen. Dann sind anstatt 49 Tage 49 Jahre vergangen. Ne? Und die Ordnungen an Tagen, was wir gut verstehen und erleben könnten, oder Israel erleben konnte, gilt für uns schon auf der Ebene 7er Zeiten Sabbatjahre, Halljahre, Ordnungen. Und eine Halbjahrwoche sind 7 mal 49 Jahre, 483 und so weiter. Und nach einer Halbjahrwoche ist die nächste göttliche Zeiteinheit 1000 Jahre. Und 1000 Jahre Menschheitsgeschichte sind vor Gott ein Tag. Gut. Dann dauert eine Woche Gottes, wie lange? 7000 Jahre. Ne? Die läuft jetzt ab, nein, die beginnt jetzt dann, das 7. Jahrtausend ums Jahr 2000. Vom Fall Adams bis heute sind 6000 Jahre abgelaufen. Wir werden dann noch Näheres sehen können hier, wir lesen hier weiter. Halt, ich möchte einen Überblick noch geben, heute Abend. Es ist jetzt 8:45 und was hast du gesagt? Haben Psalm 81 gelesen. Ja, wir lassen das jetzt hier. Oder will doch. Schlagen wir doch Psalm 104 auf. Psalm 104, das ist da der sogenannte Schöpfungspsalm oder Psalm der Schöpfung Gottes. Psalm 104. Vers 19. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, für die Moadim. Oh, also direkt für die Bestimmung der Festzeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Unsere Sonne am Himmel, die weiß gar nichts. Und der Mond auch nicht. Jetzt wissen wir. Die Sonne ist das Zeichen für Christus. Der Mond für Satan. Erschreck nicht, nichts zu machen. Herrscher der Finsternis. Und jetzt, er hat den Mond gemacht für die bestimmten, für die Festzeiten. Ja, bitte. Hat Gott den Mond als Mond geschaffen? Antwort? Nein. Hat Gott die Sonne als Sonne geschaffen? Antwort, nein. So. Bruder Mohl, da bin ich aber gespannt, was jetzt kommen soll. Und Gott schuf das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Und was lesen wir da sofort? Das große Licht ist natürlich die Sonne und das kleine Licht natürlich der Mond. Ja, warum heißt nicht Gott schuf die Sonne und schuf den Mond? Ein Lieblingswort von unserem lieben Bruder Nussbaumer. Der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde. Und da die Endzeit auf unserer gegenwärtigen armen alten Erde ist das tausendjährige Reich. Wie hell scheint im tausendjährigen Reich die Sonne? Siebenmal so hell wie jetzt. Also ich möchte mich diesen Strahlen nicht aussetzen, so mit Haut und Haar hier. Und der Mond?
So hell wie die Sonne.
So hell wie die Sonne, sagt das aber niemand prophetisch. Gell? So. Das ist das Ende auf unserer Erde. In Bezug auf Sonne und Mond. Ne? Das heißt, die gegenwärtige Strahlkraft wird bezeichnet von der Sonne, bezeichnet mit Sonne, Shemesh, und die gegenwärtige Strahlkraft des Mondes, Yariach. Wie hell leuchtete das große Licht und das kleine Licht, bevor Adam gefallen war? Siebenmal heller als jetzt und der Mond so hell wie die Sonne. Seid ihr überzeugt? Ist nicht nötig. Ich bin überführt. Ich bin überführt. Denn Bekehrung des Apostels Paulus vor Damaskus. Da umstrahlte uns ein großes Licht, genau der Ausdruck, großes Licht, welches den Glanz der Sonne übertraf. Aha, stimmt. Unter dem Ausdruck großes Licht handelt es sich um ein Licht, das die gegenwärtige Strahlkraft der Sonne übertrifft, nämlich genau um das Siebenfältige. Naja. Und warum hat Gott Strahlkraft von Sonne und Mond nach dem Fall, anlässlich des Falles Adams, herabtransformiert um das Siebenfache? Ja, der hat in seinem sterbenden Zustand die Strahlkraft so wenig ertragen können, wie wir in dieser Kleidung im tausendjährigen Reich. Warum guckt ihr mich so bedenklich an? Gar kein Grund. Die Dinge sind wunderbar. Und nebenbei heißt das für uns, als was wurde Satan geschaffen? Etwa als Satan? Nein, als kleines Licht. Nicht als Beherrscher der Finsternis. Zudem hat er sich selber herabtransformiert.
Darf ich da nochmal in Erinnerung rufen? Nämlich? Ezekiel 28.
Ja, ja, gut, gut, danke. Also, als kleines Licht, wie er geschaffen wurde, hat Gott ihn bestimmt zur Bestimmung der Festzeiten. Und hat ihm diese Ehre auch im gefallenen Zustand gelassen, gleich wie er ihm die Ehre gelassen hat während den Zeitaltern, wo er sich als Satan und Teufel und Schlange und Drache betätigt. Bleibt er in den Augen Gottes der Fürst des Kosmos. Fünfmal im Neuen Testament. Und der Titel Fürst kommt in unserer Bibel im Neuen Testament gleich nach dem Hoheitsbegriff Gott. Wenn wir lesen, er sei der Fürst des Kosmos, des Weltalls, dann denken wir Schweizer an das Fürstentum Liechtenstein und die Franzosen an den Fürsten von Monaco. Nicht? Also das ist ja nichts. Ah nein. Offenbarung 1 wird Jesus vorgestellt als der Fürst der Könige. Also, Wo rangiert auf welcher Ebene der Begriff Fürst? Über dem Hoheitsbegriff König. Er ist der König der Könige und der Fürst der Könige. Er ist der Fürst, den Gott über das ganze Weltall gesetzt hat. Oh, so etwas. Da müssen wir uns nicht wundern, wie es in unserem Weltall heute aussieht. Und bis heute ehrt Gott ihn noch mit seinem eigenen Gottestitel. Er ist der Gott, das gleiche griechische Wort heißt Theos, für unseren Gott. Er ist der Theos dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters, welches begann in den Tagen Noahs und endet jetzt ums Jahr 2000. Und Golgatha in der Mitte ist. Er ist der Gott des gegenwärtigen bösen Zeitalters. Nur, damit wir, liebe Geschwister, in diesen Zusammenhängen in die gewaltigen Tiefen Gottes eingeführt werden, wenn wir wollen, die der Gemeinde Jesu am Ende der Tage der 6000 Jahre, nicht? Der sechste Tag ist immer am Ende der Tage der 6 Tage. Wo wir mindestens ahnen, dass jede Nacht es soweit sein könnte. Globale Erschütterung, 3. Weltkrieg, Beispiel. Aber das Wunderbare, wissend, womit wir uns trösten sollen, aufs Wunderbarste, mit der Tatsache für uns, die nach dem Geiste schon lebendig gemacht sind, der Christus und sein Leib in einem Augenblick entrückt, mit Christus zusammengeführt und verwandelt in die gleiche herrliche Gestalt Jesu Christi und bilden seinen Herrlichkeitsleib. Nicht während ja Millionen oder Milliarden, sondern in einem Augenblick. Gott spricht und es steht da. Das ist unser Gott. Und immer wenn schwere Gerichtszeiten bestimmt sind, erlaubt sich Gott, die zu bestätigen, durchführen zu lassen, erlaubt sich aber, sie abzukürzen, wie nur er Zeiten abkürzen kann, als Schöpfer des Originalchronometers. Kann er das? Das funktioniert dann nach, nicht nur nach Jahr und Tag und Monat und Tag, sondern Stunde und Sekunde. Jetzt haben wir hier in diesem Psalm 104 eine Antwort auf die Frage, wie ging es denn überhaupt zu, dass Finsternis in dieser Welt überhaupt werden konnte? Nachdem Gott, nachdem er alles geschaffen hatte, feststellte, und siehe, es war alles sehr gut. Also da war alles sehr gut. Keine Finsternis und nichts. Und nichts Böses. Hier nur weiterlesen. Wir haben eben gelesen, die Sonne weiß ihren Untergang und ich habe eben gesagt, und die Sonne da, buchstäblich, die weiß gar nichts. Aber wusste die wahrhaftige Sonne, Jesus Christus, dass er sterben muss, von der Bildfläche verschwinden muss hier? Wusste er das? Und wusste auch, um welcher Zeigerstellung willen, wenn wir schon bei der Sonne als Zeiger sind? Um der Zeiten der Moadim willen, die Gott dem kleinen Licht zugeteilt hatte. Er hat den Mond gemacht als kleines Licht für die Moadim, die Festzeiten. Das war der Gedanke Gottes. Die Sonne weiß ihren Untergang. Du machst Finsternis. Jetzt haben wir es. Kann jedes Sonntagsschulkind verstehen. Wie geht es zu, wenn Gott Finsternis schafft? Er muss einfach das Licht seiner Gegenwart seinen Geschöpfen entziehen, nachdem sein Geist die Gedanken ihrer Herzen erforscht hat und erkannt hat, die möchten mal ohne mich selber funktionieren. Dann sagt der Heilige Geist, bitte meine Herren, ich bin nicht mehr da. Und in dem Moment, wo er als Licht der Welt nicht mehr da ist, ist dann Finsternis. In ihr regen sich alle Tiere. Aha. Jetzt auf einmal wird die Sache tierisch. Und der Adam beginnt zu schwitzen, Gift auszubilden, sich Giftkörper, und Gottes Barmherzigkeit lässt das ausschwitzen. Und dann Wassertor und Misttor vorn und hinten. Das war im Paradies auch nicht nötig und so weiter und so weiter. Liebe Geschwister, die Dinge sind so klar, kristallklar, wunderbar. Und wir tun gut, allem zu glauben, was geschrieben steht, und im Einzelfalle einfach nur zu fragen, Herr, wie ich denn Paulus, warum so kurz? Gott schafft die Finsternis. Aber dann hat Gott die Finsternis gemacht. Nein. Gar nicht. Immer fragen, lieber Paulus, lieber aber geehrter Apostel, wie geht das im Einzelnen zu? Wie sind da die Einzelheiten? Antwort, wie kam die Finsternis zustande? Die Sonne weiß ihren Untergang. Ja. Von der Bildfläche verschwunden. Ihr sollt den ans Holz gehängten beim Untergang der Sonne ins Grab legen. Stimmt es? Ist dann finster geworden. Aber gleichzeitig, weil in Israel das wieder die wunderbaren Herrlichkeiten der Weisheit der Liebe Gottes, hat Gott geordnet, dass immer beim Untergang der Sonne ein großer Sabbat beginnt, bei dem Untergang der Sonne. Ist Golgatha tatsächlich die Voraussetzung und Grundlage, dass wir von einem Augenblick zum anderen in den letzten wunderbarsten Sabbat Gottes eingehen konnten? So.
Darf ich Ihnen einen Satz?
Achtung, behalt, was du sagen willst. Die Sonne weiß ihren Untergang, du machst Finsternis. Jetzt haben wir. Und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Speise. Achtung, die Sonne geht auf, sie ziehen sich zurück und lagern in ihren Höhlen. Was haben wir da vor uns? Sonne geht auf. Wenn Christus kommt in großer Macht und Herrlichkeit und das tausendjährige Reich aufrichtet, was ist dann mit den wilden Tieren? Dann sind die in den Höhlen, in den Gefängnissen, Satan und alle die, oder gar schon im Feuer. Liebe Geschwister, merken wir, wie wir das Alte Testament lesen können. Die Schrift ist von, die von mir zeugt, sagt Jesus. Und nicht nur dort, wo wir schöne Braven, einen frommen Josef vor uns haben, oder all die schönen Dinge da. Nein, gerade hier, Finsternis, Untergang der Sonne. Und so weiter, und so weiter. Es ist jetzt 9 Uhr. Also, wir schließen mit diesem Hinweis. Und am Licht bist du wieder dran. Du hast noch etwas sagen
will. Morgen.
Aber nicht. Zur Zeit der Frühjahrstag- und Nachtgleiche, also da nach Neumond und Vollmond, zur Zeit der Gerstenernte findet Passa statt. Und da anschließt das Fest der ungesäuerten Brote. Und dieses erste Fest darf, muss der Apostel Paulus für uns mit Beschlag belegen. Indem er schreibt, auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Deshalb fegt den alten Sauerteig aus, denn ihr seid eine ungesäuerte Masse, ein ungesäuertes Brot. Auch unser Passah Christus ist geschlachtet. Also, ungesäuerte Brote heißt ohne jede Bosheit und Schlechtigkeit, und deshalb Sauerteig ist Schlechtigkeit, Bosheit. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes und dergleichen mehr. Israel musste ja den kleinsten Sauerteig wegfegen beim Auszug aus Ägypten, nicht wahr? Bitte, weil Schlechtes bedeutet nicht etwa das Reich Gottes. Also, und fährt weiter. Deshalb lasst auch uns fest Feier halten. Aber bitte auf unsere Weise, in Christo Jesu, mit Christus verborgen in Gott, ist das eine Passahstellung, eine Ruhestellung, vollständig geborgen und verborgen mit Christus in Gott. So. Und erst sieben Zeiten, sieben Sabbate später, ist das Fest der Sabbate zur Zeit der Weizenernte. Seht? Der Weizen wird aber gesät zuerst und die Gerste wird später gesät. Den Weizen sollt ihr säen, in die Mitte eines Feldes. Und die Gerste sollt ihr ringsum säen, um den gesäten Weizen. Also gesät wird die Gerste später und der Weizen früher. Aber geerntet die Gerste ist dann vor dem Weizen, sieben Wochen vor dem Weizen reif. Ist gut, dass die Gerste dann ringsum am Straßenrand gesät ist. Sehr gut. Ne? Aha. Stimmt das in Bezug auf Gemeinde Jesu Christi als Gerste? Bitte. Und Israel als Weizen? Hat Gott das Volk Israel als Nation zeitlich vor uns laufen lassen? Ja, 2000 Jahre vorher. Und hat er erst gesät nach Golgatha? Bis jetzt? Bitte. Wir sind jetzt in Israel, nach Zeiten unter Sonne und Mond. Also. Gesät zuerst Israel Weizen. Und wenn Jesus sich mit Weizenkorn vergleicht, stimmt. Als Mensch in Niedrigkeit, als Jude, ne, bitte, Weizenkorn, nicht Gerstenkorn. Nur schnell, nein. Jetzt ist die Gerstenernte da, wird Pascha gefeiert, buchstäblich mal in Israel. Bei uns ist das Ende der Gerstenernte die Entrückung für uns. Denn ihr seid ungesäuert nach dem inwendigen Menschen. Eine Neuschöpfung Gottes mitten da drin. Einen neuen Menschen geschaffen nach Gott in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Samenmäßig. Und Israel zeitlich zuerst da, und als Israel den Messias verworfen hat, erst kommen wir dran, die Gerste. Aber die Gerste ist vorher reif und wir sind als erste Heilskörperschaft im ganzen Weltall vollendet durch die Entrückung. Und wenn das vollzogen ist, handelt Gott wieder mit Israel, und so viele Zeiten, Chronometer Gotteszeiten später, ist auch Israel soweit.
Darum kann Israel nicht vorher jetzt schon Heil bekommen, bevor die Gerste weg ist.
Jawohl. Jawohl.
Also ja. Die Entrückung muss vorher sein.
Jawohl. Ja. Ja. Und die sogenannten, oder die bekannten sieben letzten Jahre, 70. Jahrwoche, kann erst zu laufen beginnen, wenn wir nicht mehr da sind. So. Ja. Begründung werden wir noch hören. So, jetzt. Einmal fröhliche Musik. Alles, was wohl lautet, auf das seid bedacht, Paulus. Warum? Gott das Volk Israel in die Hände der Feinde überliefert hat. Ein Grund in 5. Mose 28. Weil ihr Haus Israel, trotz des Überflusses, den ich euch gewährt habe, mir nicht mit Freude und fröhlichem Herzen gedient habt, habe ich euch in die Hände der Feinde überliefert. Und wir haben natürlich keinen Grund, dem Herrn mit Freuden und fröhlichem Herzen zu dienen. Schön. Zwei Brüder danken mit uns. Wohl gesungen, liebe Geschwister. Vom jüngsten Tage, wo unser Leib wird auferstehen, da wissen wir ja etwas Besseres. Der jüngste Tag bleibt. Aber ich muss sagen, unser Gott selber kann offenbar nicht warten bis zum jüngsten Tag. Ja. Wenn Jesus der Martha Anlass ihres Bruders, der schon im Grab war 3 Tage, sagte: Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn ich will, dass der Lazarus heute herauskommt, dann kommt er heute heraus und nicht erst am jüngsten Tag. Und wir, Gerstenbrote, so sind wir die vielen ein Brot. Was für ein Brot, wissen wir sogar? Gerstenbrot, Erstlinge. Ein Brot, wir die vielen, ein Leib. Jesus allein war das Brot Gottes, das in die Welt kam, zum Leben der Welt. Und Gott hat dieses sein Brot in der Person seines Sohnes, Jesus Christus, für das Leben der Welt gebrochen. Am Kreuz von Golgatha. Und nun zu unserem Thema. Da dürfen wir zuerst einiges Grundsätzliches beachten. Erstens, nicht genug können wir den Propheten der Zeiten namens vielgeliebter Daniel hören. Im 9. Kapitel des Buches Daniel: Da achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre.
Fortgang auf Kassette 2.